ARD.
Fußballspielen ist verboten, wegen der Gastronomiebetriebe. Ja, wo sind wir denn?
Eigentlich finde ich die Sichtblende ein bisschen übertrieben. Aber wenn die Leute einfach so auf die Straße laufen und Privatgrundstücke betreten, dann bleibt wohl nichts anderes übrig. Je mehr wir Orte hervorheben, die bisher niemand auf der Karte hatte, desto öfter hören die Leute davon und fahren dann auch einmal dorthin.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Bis zu 30 Grad, Sonne satt, kaum Wind. Heute ist es richtig, richtig warm und auch den Rest der Woche soll es erstmal schön sommerlich bleiben.
Da kommen richtig Urlaubsgefühle auf. Die Sommerferien in Berlin, die starten in rund einem Monat und für einige startet dann vielleicht auch die lang ersehnte Sommerreise.
Die Sommermonate gehören ja zur Hauptreisezeit, aber das kann mancherorts auch zu einem Problem werden, denn einige Urlaubsregionen haben seit einiger Zeit mit zu vielen Touristen zu kämpfen.
Hunderte Touristen, die sich durch die engen Gassen schlängeln, lange Schlangen vor Eisdielen und Kultureinrichtungen, volle Strände. Einheimische sind davon genervt und die Umwelt leidet.
Manche Regionen ziehen jetzt die Reißleine, wehren sich gegen den sogenannten Overtourism, also Übertourismus. Wie gehen Sie aber konkret vor? Und in welchen Regionen ist das Problem besonders stark zu beobachten?
Woher kommt dieser Overtourism überhaupt? Und was kann man vielleicht auch selbst als Tourist tun? Darum geht es heute bei den News Junkies am Mittwoch, dem 26. Juni mit Lisa Spanemann und Jenny Barke.
Wahnsinn. Also heute Morgen, wo wir angekommen sind, du bist kaum vor Leute durch die Massen gekommen.
Das ist ein ganz schönes Geschiebe, also durch die Gassen. Vor allen Dingen, wenn man in den engen Gassen unterwegs ist.
Viel zu viel, ja.
Zu viel.
Die Atmosphäre von Venedig wird erdrückt.
Erdrückende Atmosphäre in Venedig. Alle quetschen sich durch die engen Gassen. Venedig im Sommer macht echt nicht so Spaß, berichten diese deutschen Touristen.
Letztes Jahr gab es in Venedig fast 6 Millionen Touristenankünfte und das ist neuer Rekord. Das zeigen Daten des Statistikportals Statista. Venedig als Reiseziel ist beliebt. Das kurbelt natürlich auf der einen Seite die Wirtschaft vor Ort an. Besonders das Hotel- und Gastgewerbe profitiert von diesem Tourismus.
Die Einheimischen aber, die leiden unter den Auswirkungen, gerade wenn der Tourismus überhand nimmt, wie eben in Venedig. Der Tourismus, der steht an erster Stelle und beeinflusst dort das alltägliche Leben der Venezianer, erzählt der Aktivist Giovanni Leone.
Die Kinder konnten früher überall hier spielen, jetzt nur noch in den markierten Bereichen. Fußballspielen ist verboten, wegen der Gastronomiebetriebe. Ja, wo sind wir denn?
Ja, was ich auch besonders krass finde, ist, dass es in Venedig inzwischen mehr Betten für Touristen gibt, als für Menschen im Zentrum, die in Venedig wohnen. Ich finde, das zeigt ziemlich anschaulich die Dimensionen, in denen sich das Ganze bewegt. Venedig ist also ein Paradebeispiel für den Übertourismus. Aber was ist das eigentlich genau? Auch andere Regionen sind davon ja betroffen, von diesem Massentourismus. Viele Touristen auf einem Fleck in beliebten Urlaubsgebieten. Und das ist ja eine große Herausforderung unserer Zeit. Viele kennen es sicherlich aus erster Hand im eigenen Urlaub. Es nervt halt auch als Tourist unglaublich, wenn der Tourismus Überhand nimmt. Also man spricht dann von Übertourismus, oft auch Overtourism genannt.
Gucken wir jetzt nochmal auf Venedig und die Antwort auf den Übertourismus dort. Die italienische Stadt geht jetzt einen eher ungewöhnlichen Weg, kann man sagen. Nimmt seit rund 2 Monaten nämlich Eintritt in Höhe von 5 €. Das Ganze ist erstmal ein Pilotprojekt an bestimmten Tagen. Und 2025 könnte das Ganze regulär eingeführt werden. Dazu Simone Venturini, Stadtrat von Venedig.
Das Ziel ist, ein neues Gleichgewicht zwischen Touristen und Einheimischen zu finden und die Zahl der Touristen an bestimmten Tagen zu reduzieren. Und mit diesem Instrument wissen wir vorher, wie viele Menschen die Stadt besuchen werden und können Dienstleistungen wie Transport und Abfallbeseitigung einteilen.
Wer kein Tagesticket hat, der muss dann Strafe zahlen. Durch den Eintrittspreis könnten sich manche dann 3-mal überlegen, ob sie wirklich nach Venedig wollen. Also es könnte die Anzahl der Touristen reduzieren und gleichzeitig könnten mit den Einnahmen andere Projekte finanziert werden oder eben Schäden beseitigt werden, die durch den krassen Tourismus entstehen.
Es gibt auch kritische Stimmen, die dann sagen, dass das Tagesticket das grundsätzliche Problem, also diesen Massentourismus, diesen Overtourism nicht löse.
Ja gut, 5 Euro sind ja jetzt auch keine extrem hohe Summe, zumal bei Reisen ohnehin das Geld etwas lockerer sitzt. Also inwieweit die Einführung des Tagestickets Touristen wirklich abschreckt und ob sich dadurch der Overtourism in Venedig lösen lässt, ja, daran haben auch Tourismusexperten so ihre Zweifel.
Wir schauen auch gleich noch, welche Maßnahmen andere Urlaubsregionen ergreifen, um eben gegen diesen überbordenden Tourismus vorzugehen. Woher kommt aber eigentlich dieser Overtourism? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
Ja, weltweit gibt es einfach inzwischen mehr Menschen, die sich das Reisen leisten können. Das ist ja auch was Gutes. Mhm. Und ebenso gut ist, dass es in den letzten Jahrzehnten immer einfacher geworden ist. Allerdings, die Flugtickets für 10 Euro, ja, die bucht man dann schnell mal für einen Kurztrip übers Wochenende in eine andere Großstadt oder Richtung Mittelmeer. Und das führt dann in den Urlaubsländern eben dazu, dass mehr Touristen kommen.
Reiseziele können besser, können schneller, komfortabler erreicht werden. Und auch das wird dazu geführt haben, dass die Leute eben weiterreisen.
Ja, und nicht zuletzt auch das Internet hat seinen Teil dazu beigetragen. Suchportale machen es möglich, Hotels zu vergleichen, Flüge zu buchen, Infos zu den jeweiligen Reiseländern einzuholen. Und auch Social Media hat garantiert an der einen oder anderen Stelle nochmal ordentlich gepusht. Da werden bestimmte Locations plötzlich zu angesagten Hotspots. Jeder will dann dahin reisen, weil es trendet.
Zwar haben die letzten Corona-Jahre Reisen zwischendurch erschwert. Durch geltende Corona-Reisebestimmungen fanden ja kaum noch Flugreisen statt. Aber seit einiger Zeit sieht man im Tourismusbereich wieder so einen regelrechten Nachfrageboom.
Und das bekommen gerade auch die altbekannten Urlaubsziele wieder kräftig zu spüren. Vielleicht sogar mehr denn je.
Das Statistische Bundesamt hat Ende Mai Daten rund um das Thema Massentourismus herausgegeben und besonders unausgewogen sei das Verhältnis zwischen Einheimischen und Touristen im EU-Vergleich in der südlichen Ägäis in Griechenland, sagen die Statistiker. Vorletztes Jahr wären demnach in der Region mit Inseln, wie zum Beispiel Mykonos, 110 Übernachtungen auf einen Einwohner gekommen.
Griechische Inseln, Mallorca, Barcelona, Teneriffa, aber auch Japan, sie alle sind zumindest in Teilen von Overtourism betroffen. Wie es dort jetzt genau aussieht, klären wir gleich noch. Ich würde vorschlagen, lass uns davor nochmal darüber sprechen, welche Folgen dieser Übertourismus für die betroffenen Regionen überhaupt hat.
Ja, auf der einen Seite hat überbordendes Reisen natürlich Auswirkungen auf die Umwelt. Dass Fliegen nicht gut für den CO2-Fußabdruck ist, das ist ja bekannt. Je mehr Menschen aber fliegen, desto belastender wird das Ganze für die Umwelt. Die Umweltorganisation WWF hat das mal auf ihrer Website vorgerechnet. Ein Flug auf die Kanarischen Inseln verursache pro Passagier rund 1,5 Tonnen Kohlendioxid. Das heißt dann konkret, ein solcher Flug verbrauche bereits mehr als 65% des CO2. 2 Budgets pro Person pro Jahr, so die Umweltorganisation.
Und auch vor Ort hat der Tourismus natürlich Auswirkungen auf die Umwelt, denn die Menschen produzieren Müll, Touristen lassen ihren Abfall vielleicht auch an den Stränden liegen und achten nicht auf die Natur und tragen damit auch zur regionalen Verschmutzung bei.
Der Overtourism kann auch Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Entwicklungen in den Reiseländern haben. Wir haben ja eben zum Beispiel über die hohe Anzahl von Betten für Touristen in Venedig gesprochen. Ferienwohnungen sind da ein Riesenthema, also Wohnungen, die nur noch als Ferienunterkünfte zur Verfügung stehen, damit dann auch dem normalen Wohnungsmarkt vorenthalten werden. Für die Einheimischen bedeutet das dann, es gibt weniger Wohnraum und knapper Wohnraum führt zu höheren Mieten, was dann wiederum bedeutet, im schlimmsten Fall werden die Einheimischen aus ihren Heimatstädten verdrängt.
Barcelona will dieser Entwicklung jetzt einen Riegel vorschieben. Geplant ist, die Vermietung von Ferienwohnungen zu verbieten und so wieder mehr Wohnraum für die Leute, die vor Ort leben, zu schaffen. Tourismus kurbelt die Wirtschaft an und schafft in den Orten Arbeitsplätze. Aber weil Overtourism auch verdrängt, sind zu Recht vielleicht auch die Einheimischen ganz schön wütend.
Deshalb wird an manchen Orten jetzt lautstark protestiert, zuletzt zum Beispiel auf Teneriffa. Dort stehen den etwa 1 Million Einwohnern 17 Millionen Besucher gegenüber. Und dagegen protestieren eben die Tinerfeños, wie sich die Einheimischen nennen. Tausende sind im April dort auf die Straßen gegangen.
Ein Bündnis hat sich über die Kanarischen Inseln hinweg gegründet. Es nennt sich Canarias se agota, zu Deutsch etwa, die Kanaren sind erschöpft. Und das sieht man auch. Einheimische leben teils in Bauruinen, weil sie keine Mietwohnungen mehr finden.
Mit dem Protest auf den Kanaren fordern die Einheimischen die Regierung auf, dem Massentourismus Grenzen zu setzen, teils dann auch mit drastischen Mitteln. Einige von ihnen sind in den Hungerstreik getreten, bis der Notarzt gekommen ist. Isora Mesa erklärt einer ARD-Reporterin ihr Ziel.
Alle sind Kämpferinnen und werden nicht aufhören, bevor zwei große Bauprojekte gestoppt werden und wir ein Moratorium für weitere bekommen. Sie kämpfen für alle Menschen auf den Kanaren.
Der Protest aus der Bevölkerung kann vielleicht Druck aufbauen, aber um große Immobilienfirmen, Luxushotelinvestoren und ausländische Hauskaufinteressenten zu begrenzen, da braucht es dann doch politische Maßnahmen.
Die Demonstrierenden fordern von der Regierung, Grenzen einzuführen, Übernachtungssteuern zu erheben. Sonst drohe den Inseln der Kollaps, so die Befürchtung.
Wir haben es ja gerade auch schon mal angerissen. Barcelona steuert einem solchen Kollaps jetzt entgegen. Vor knapp einer Woche gab die Stadt bekannt, dass ab Ende 28 keine Ferienwohnungen mehr vermietet werden. Damit könnten dann wieder über 10.000 Unterkünfte dem Miet- oder Verkaufsmarkt freistehen. Das ist ein wenig Aufatmen für die Einheimischen. Zuletzt waren die Mietpreise nach Angaben des Bürgermeisters von Barcelona um fast 70% gestiegen, bei Kaufpreisen um etwa 40%.
Limits setzen. Dafür finden sich viele Beispiele. Amsterdam hat zum Beispiel vor einigen Jahren gegengesteuert, auch hier dank einer Initiative aus der Bevölkerung. Seit 2021 gibt es eine jährliche Obergrenze für Übernachtungen. Sie liegt bei 20 Millionen pro Jahr.
Sobald dieser Maximalwert dann überstiegen wird, verpflichten sich die Behörden zum Eingreifen. Also zum Beispiel durch eine Erhöhung der Touristensteuer und die Einschränkung privater Zimmervermietungen. Von Airbnb ist da die Rede.
Die Frage ist natürlich, wie das Ganze kontrolliert wird. Auch hier in Berlin gibt es ja ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot, also ein Gesetz zur Regulierung von Ferienwohnungsvermietung, übrigens auch schon seit 2014. Aber die illegalen Ferienwohnungen müssen ja im Blick behalten werden. Der Senat schätzt, dass alleine in Mitte mehr als 10.000, in ganz Berlin mehr als 30.000 Wohnungen illegal an Touristen vermietet werden.
Ja, du hast schon recht. Ganz verhindern kann man mit dem Gesetz die illegale Vermietung sicher nicht, aber für einige wird eventuell die Hemmschwelle doch höher.
Stichwort Kontrollen, da würde ich auch noch mal gerne kurz auf Amsterdam schauen, haben wir eben auch schon mal kurz angerissen. Auch hier sind Mechanismen eingeführt worden. In den touristischen Vierteln gibt es zum Beispiel Kameras, die die Besucher zählen. Und werden es dann zu viele Besucher, dann werden auch die Gassen gesperrt.
Hinzu kommen die höchste Bettensteuer Europas, Alkoholverbot im Rotlichtviertel von Donnerstag bis Sonntag. Und es wird zurzeit überlegt, den Verkauf von Drogen an Touristen in den Coffeeshops zu verbieten. Denn das zieht extrem den Massentourismus an, wie Motten das Licht.
Besucherzahlen begrenzen, Eintritt verlangen, Steuern anheben. Das sind recht übliche Verfahren. Auch beim Berg Fuji in Japan gilt künftig für einige Routen zum Beispiel eine Beschränkung für die Bergbesteigung.
Japan ist unter den Beispielen des Overtourism auch eher ein neuer Player, ne? Also das liegt jetzt am schwächeren Yen. Letztes Jahr kamen mehr als 25 Millionen Besucher. Dieses Jahr rechnen die Behörden schon mit mehr als 32 Millionen Besuchern.
Bemerkbar machen wird sich das auch in den Städten Japans. Dort gibt es auch eine besondere Stadt, die bekannt ist für einen typischen japanischen Supermarkt vor der Kulisse des Fujis. Und diesen Kontrast aus Moderne und Tradition wollten alle fotografieren. Aber wie sind denn da die Touristen überhaupt auf diesen Fotospot gekommen?
Seht ihr den Ausblick hinter uns? Wir lieben das. Wie haben Sie davon erfahren?
TikTok.
Die GPS-Daten sind bekannt, viele Leute kommen deshalb dahin und da geht die Stadt mit ungewöhnlichen Mitteln dagegen vor. Mit einem aufgehängten Sichtschutz, nämlich vor der Kulisse von Fuji und Supermarkt, 2,50 Meter hoch, 20 Meter lang.
Eigentlich finde ich die Sichtblende ein bisschen übertrieben. Aber wenn die Leute einfach so auf die Straße laufen und Privatgrundstücke betreten, dann bleibt wohl nichts anderes übrig.
Ja, was bleibt ihnen anderes übrig? Es ist wirklich nicht einfach. Eine Influencerin, die japanische Orte bewirbt, hat noch eine andere Idee. Sie arbeitet oft im Auftrag von Provinzgemeinden, die den Tourismus noch nicht überhaben. Ariel Lee heißt sie und sie will helfen, die Besucherströme umzuleiten.
Je mehr wir Orte hervorheben, die bisher niemand auf der Karte hatte, desto öfter hören die Leute davon und fahren dann noch einmal dorthin.
Ein Mittel, über das jetzt mehrere nachdenken. Im ARD-Debattenformat Mitreden hat zum Beispiel die Journalistin Julia Macher beschrieben, dass Spanien bzw. Barcelona genau über diese Ideen nachdenkt, auch wenn es noch nicht den einen Masterplan gibt.
Was ich jetzt so mitbekomme aus verschiedenen Regionen, verschiedenen Kommunen, da zeichnet sich schon ab, dass man vor allem eben eine Umverteilung sucht. Beispiel Barcelona wieder, da hat man einfach versucht, auch Touristenströme umzusteuern. Das ist die meisten Touristen, die in Barcelona sind, die waren schon mal in Barcelona, das sind Wiederholungstäter und die gehen dann vielleicht nicht unbedingt zur Sagrada Familia, sondern gucken sich den Parc del Labyrinth zum Beispiel an. Ja? Und dafür hat die Stadt versucht, diese Leute so ein bisschen umzulenken. Das funktioniert aber auch nur begrenzt, auch wegen Instagram.
Da haben wir es wieder. Social Media versus Authentizität. Um dem entgegenzuwirken, reiche es nicht nur Eintritt zu verlangen, wie in Venedig, sagt in derselben Sendung der Tourismusexperte Carlo Späth von den Urlaubspiraten. Denn das werde Touris auch nicht allein davon abhalten, die Stadt zu fluten.
Von daher ist eigentlich wirklich entscheidend, Aufklärung letztlich zu betreiben. Weil dann, wenn ich in Barcelona nur umlenke, damit ist es vielleicht noch alleine nicht getan. Sondern ich muss mir auch eher überlegen, wie lenke ich die Leute insgesamt zu einer anderen Destination auch irgendwo in Spanien. Und es gibt sicherlich auch schöne B-Städte, sage ich jetzt mal, wo man eine unheimlich schöne Reiseerfahrung, den spanischen Lebensstil auch wirklich eins zu eins haben wird.
Maßnahmen gesteuert von den Behörden, aber auch Aufklärung, die zum Umdenken aller Einzelnen führt. Deshalb wollen wir uns jetzt als letzten Punkt auch nochmal genauer angucken, was wir selbst, also was alle Touristen tun können.
Wenn alle dahin wollen, wo wir hinwollen, wieso gehen wir denn nicht dahin, wo alle nicht sind? Tja, sich diese Frage zu stellen, ist vielleicht mal eine Option für Menschen, die etwas reflektierter an die Sache rangehen und merken, ey, wir sind selbst Teil des Problems. Und was braucht man denn im Urlaub wirklich? Das millionste Bild für Insta vom gleichen Motiv? Ja, der Tourismuskoordinator der Bundesregierung, Dieter Janicek, hat in der ARD-Mitredensendung dafür geworben, outside the box zu denken.
Und trotzdem haben wir, glaube ich, in Deutschland genug Raum und Platz, um noch zu wachsen im Tourismus, muss man hinzufügen. Okay. Weil wir auch viele tolle Regionen haben, die noch gar nicht so viel profitiert haben wie andere vielleicht.
Also Mecklenburgische Seenplatte statt venezianische Wasserstraßen. Oder, wenn es Spanien sein soll, dann vielleicht auch eher die kleinen B-Städte statt Barcelona.
Eine andere Idee wäre noch, dass man nicht zur Hochsaison fährt und Airbnbs meidet. Denn der ursprüngliche Gedanke von Airbnbs, der war ja eigentlich mal, Einheimische kennenzulernen und bei ihnen zu wohnen. Wer aber nur in Ruhe Ferien machen will, der sollte vielleicht schauen, ob er kontrolliertere Angebote wahrnimmt, von Hotels zum Beispiel.
Wenn es dann doch Barcelona oder Amsterdam sein soll oder eben ein Foto vom Mount Fuji, dann kann man auch dort natürlich neue Orte entdecken, wenn man zum Beispiel auch mal Seitenstraßen betritt.
Und wenn man da neue Juwelen entdeckt, sollte man die vielleicht nicht mit Ortsmarken auf TikTok oder Instagram stellen. Das wäre auch ganz schlau.
Ja, so viele Tipps, da kann das Reisen ja beginnen. Jenny, wo geht's denn bei dir diesen Sommer hin?
Ja, ich fahre unter anderem Freunde besuchen in Köln und Paris, aber mit dem Zug. Mhm. Auch das ist ja ein Weg, um Overtourism zu vermeiden, eben nicht den Billigflieger zu nehmen oder das Luxusschiff, das einen irgendwo auskippt mit Hunderten von anderen Menschen. Ja, da kommt man wahrscheinlich mit dem echten Leben weniger in Kontakt. Und was ich dann tatsächlich auch noch mache, ist mit dem Rad nach Brandenburg fahren.
Klingt richtig, richtig gut. Und du hast gerade auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, finde ich, mit der Bahn zu reisen. Auch das ist ja hier in Deutschland inzwischen viel, viel einfacher. Also da kann man sich dann zum Beispiel mal in die Bahn setzen und an die Ostsee fahren.
Super. Egal wohin, egal wann, egal wie. Wir hoffen, dass ihr auf jeden Fall schöne Reisen plant oder ihr erholsame Urlaubstage hier in der Heimat habt und dass ihr euch nicht permanent mit hunderten anderen durch Gassen schiebt. Und vergesst nicht, seid lieb zu Einheimischen.
Das war's heute von den News Junkies. Tschüss sagen Lisa Splanemann und
Jenny Barke. Ciao.
Bis dann, ciao.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.